بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit dem Kapitel über die Reue, den Abschluss dieses Kapitels inshallah ta'ala, und zwar was der Reumütige tun sollte. Er sagt, wir haben bereits erwähnt, dass der Reumütige gute Taten verrichten sollte, die seinen begangenen Sünden entgegengesetzt sind, damit sie diese auslöschen und sühnen. Die guten Taten, die Sünden tilgen, können mit dem Herzen, der Zunge oder den Körperteilen erfolgen, entsprechend der Art der begangenen Sünde. Also, er hatte ja erwähnt, dass jemand, der mit den Händen gesündigt hat, Gutes tun soll mit den Händen. Was sind Sachen, die man mit den Händen machen kann? Gute Sachen. Ja?
Heute was zu essen zu geben.
Zu essen zu geben, ja.
Adhkar
inwiefern?
Man zählt
zum Beispiel, ja, genau. Was kann man noch Gutes mit Händen machen, ja?
Spenden.
Spenden, genau, da bewegst du deine Hand, ja.
Koran
öffnen, ja. Salam geben, also die Hand schütteln, ja, genau. Und mit dem Mund, man hat gelästert, beleidigt, sich lustig gemacht, und dann soll man das bereuen oder das Gute danach tun, damit es getilgt wird, gelöscht wird. Was kann man da machen? Mit dem Mund?
Dhikr,
Koran lesen, ja.
Gute Wörter zu den Eltern,
ja, sehr schön, ja.
Vergebung bitten.
Genau, Dua, allgemein, genau, ja.
Koran
lesen, genau. Und jetzt die Gedanken. Hier natürlich ist wichtig, bei den Gedanken müssen wir unterscheiden. Es gibt Gedanken, die keine Sünde sind, und es gibt Gedanken, die Sünde sind. Was ist das, der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn es ein fester Entschluss wird, dieser Denkprozess ist so, ja, bei Sünden können wir nicht ausgereift sagen, sondern eher verfault, oder nicht? Also er ist so weit fortgeschritten, dass es zu einem Entschluss kommt. Habe ich Geld, werde ich sündigen. Habe ich die Zeit, werde ich sündigen. Habe ich die Mittel, werde ich sündigen. Es ist nicht nur ein Gedanke, der herumschwirrt, wie wär's wenn? Das ist noch keine Sünde. Aber wenn ich fest entschlossen bin, wir hatten ja, glaube ich, mehrmals den Hadith erwähnt, es gibt vier Arten von Menschen. Der eine hat Wissen und Geld, er benutzt es für Gutes. Der andere hat Wissen, aber kein Geld. Der sagt, hätte ich so viel Geld wie der Erste, würde ich es auch im Guten benutzen, ausgeben. Dann der Dritte, der hat Geld, aber kein Wissen. Der benutzt es für Schlechtes. Der Vierte, der hat weder Geld noch Wissen. Der sagt, wäre ich so wie der Dritte, der hat Geld, aber kein Wissen, und der sündigt mit seinem Geld, dann würde ich das Gleiche machen. An-Nabi alayhi salatu wassalam hat gesagt, diese beiden sind in der Sünde gleich. Aber der hat ja gar nicht gesündigt. Ja, aber er hat so lange überlegt, bis er zum festen Entschluss gekommen ist. Das heißt, hätte er das Geld in der Hand, er würde es machen. So weit ist er gekommen. Aber der andere, der, wie im Hadith des Propheten a.s., wer eine Sünde beabsichtigt, aber sie nicht tut, bekommt eine gute Tat niedergeschrieben. Das ist derjenige, der hatte die Idee, hat aber es nicht umgesetzt, weil es eine Sünde ist. Der wird belohnt. Was ist, wenn ich es nicht umgesetzt habe? Ich hatte die Idee, habe nicht einen Entschluss gefasst, sondern dieser Gedanke kam, ist wieder gegangen. Ja, die Ulama sagen, wie ein Vogel, der schwirrt über deinen Kopf, geht dann weiter. Ja, wie wär's mit Lügen? Geh weiter. Du hast jetzt nicht gesagt, nee, Lügen ist haram und ich mach das nicht. Und nee, einfach, nö, keine Lust jetzt. Du hast keinen Entschluss, dann bekommst du weder eine gute Tat geschrieben, noch eine Sünde geschrieben. Also die reinen Gedanken ohne Entschluss, das sind keine Sünden. Aber es geht jetzt hier um was? ich habe eine Sünde fest beabsichtigt, ich habe den festen Entschluss, ich warte nur auf die Umstände, damit ich loslege mit der Sünde. Das ist, spielt wo ab? Alles im Kopf. Ja? Das heißt, es sind Gedanken. Wie bereue ich das jetzt? Indem ich über gute Dinge denke. Wie kann ich, aber so weit, dass es ein Entschluss ist, nicht, dass ich nur denke und dann, okay, ich habe ja gedacht, das war's, jetzt muss ich es nicht machen. Nein, nein, sondern so weit denke, dass ich einen Entschluss fasse. Also, da ich an Sünden gedacht habe, so, ich will jetzt das bereuen, jetzt, welche guten Taten könnte ich umsetzen? Ich könnte spenden. Okay, wo spenden? Ja, wir haben eine Moschee, da könnte ich eigentlich spenden. Okay, wie viel? Ja, sagen wir mal 5 Euro kann ich schon spenden, zum Beispiel. Je nachdem, der andere sagt 500 Euro. Auf jeden Fall, okay. Gibt's eine andere Spende vielleicht? Oder soll ich es lieber Bedürftigen geben, lieber einen Brunnen bauen? Ich überlege, also dieser Prozess, den ich hatte zum Sündigen, also zur Überlegung einer Sünde, und zwar mit festem Entschluss, den radiere ich jetzt aus mit dem Radiergummi, Prozess des Denkens über gute Tat. Und dann löscht es diese Sünde. Weil, warum ist es eine Sünde, obwohl es nur ein Gedanke war? Ja, ich bin ja bis zum Entschluss gekommen. Ich habe gedacht, bis ich zum Entschluss gekommen bin. Ja, die Ulema sagen, es ist wie ein Vogel, wenn er einfach über deinem Kopf herumschwirrt und du lässt ihn gehen, ja, du machst einfach so, oder von mir aus ist es eine Fliege, such dir aus, was du willst, und du machst so, dann ist das Ding weg. Aber wenn du ihn packst, diesen Gedanken, diesen Vogel, und in den Herz, ins Herz reinsteckst, dass er da sitzt und gedeiht, dann ist es eine Sünde, wenn es ein schlechter Gedanke ist. So was das Herz betrifft, so gehören dazu Demut, Unterwerfung und aufrichtige Zerknirschung, ja, also dass eben ein Mensch sich schämt, ja. Mit der Zunge geschieht dies durch das Eingeständnis des eigenen Unrechts und durch das Bitten um Vergebung, indem man beispielsweise sagt, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan, so vergib mir. Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li. Es wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Es gibt keinen Menschen, der eine Sünde begeht, sich anschließend reinigt, die Gebetswaschung sorgfältig vollzieht, dann 2 Rak'a betet und Allah den Erhabenen um Vergebung bittet, außer dass Allah ihm vergibt. Das ist eines der wunderschönsten Ahadith, was die Reue angeht. Du hast gesündigt, du machst Wudu, betest 2 Rak'a, die Sünde ist weg. Die Sünde ist weg, wenn du sie bereut hast. Wenn du sie nicht bereut hast, was bedeutet bereuen oder nicht bereuen? Also noch einmal, wenn du der Ansicht bist, ich hätte mir gewünscht, dass ich diese Sünde nicht gemacht hätte. Ja, aber sie hat Spaß gemacht und es hat mir gefallen, darum geht's nicht. Kein Mensch sündigt, ohne dass es ihm Spaß macht. Also wenn das eine Qual wäre, würdest du ihn nicht machen. Jede Sünde wird schmackhaft gemacht. Das sind Triebe, Neigungen. Aber darum geht's nicht, ob die Sünde Spaß gemacht hat oder nicht. Ich habe jetzt einen Kredit aufgenommen, habe mir ein Hammer-Auto gekauft. Jetzt mit Haram-Geld meine ich. Halal, bitteschön, im Haram. Aber ich bin froh, dass ich dieses Auto habe. Ja, ist ja klar, du willst, wenn du denken würdest, boah, das ist aber voll schlecht, dieses Auto, würdest du nicht diesen Kredit aufnehmen? Oder irgendetwas, ja. Ich habe ihn so dermaßen beleidigt, das war eine Genugtuung für mich, der ist so am Boden zerstört jetzt, dass, ja, dieser Genuss, der natürlich falsch ist, ja, aber den du empfindest, der widerspricht nicht der Tatsache, dass du im Inneren noch eine kleine Flamme hast des Glaubens. Warum habe ich das getan? Das wäre so schön gewesen, wenn ich es nicht getan hätte. Das Leben ohne Sünden. Gibt es irgendjemand von uns, der sagt, nee, also Leben ohne Sünden, nee, das würde ich nie wollen. Gibt es das? Möge Allah uns davor bewahren. Wir sündigen, möge Allah uns vergeben, aber wir sagen uns, oder wir flehen Allah an, ja Rabbi, lass mich leben ohne Sünde. Das heißt also, bereuen bedeutet nicht, die Sünde hat keinen Spaß gemacht. Es gibt keine Sünde, die keinen Spaß macht. Ja, der Gläubige genießt die Sünde nicht mehr so. Aber es heißt ja nicht, dass null Spaß macht. Irgendein Drang muss ja da sein, sonst wird es ja nicht machen. Aber er wird nicht ohne Gewissensbisse die Sünde genießen. So, nach der Sünde, ja Rabbi, vergib mir. Und ich wünsche mir jetzt den Rest meines Lebens ohne Sünde. Am Abend sündigt er schon wieder. War jetzt seine Reue Heuchelei? Nein, das hatten wir doch erwähnt, oder nicht? Beziehungsweise, das war in einem anderen Vortrag, glaube ich. Das war bei Tariq al-Hijratain. Und zwar sagt Ibn al-Qayyim, lasst mich das mal heraussuchen, weil das waren wunderschöne Worte. Habt ihr eine Sekunde? Ihr könnt in der Zeit Allah um Vergebung bitten oder Dhikr machen und so weiter. Sekunde, wenn ich mich recht entsinne. Ich hoffe, dass ich es jetzt finde, auf jeden Fall. Ansonsten müsst ihr den letzten Vortrag euch anschauen. Okay, leider finde ich es jetzt nicht auf die Schnelle. Ich sage es mal zusammengefasst. Also Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, dass der Muslim, der Gläubige, wenn er sündigt, dass er also sich wünscht, er hätte nicht gesündigt. Die Tatsache, dass er trotzdem an die Sünde denkt, widerspricht nicht der Tatsache, dass er die letzte Sünde bereut hat. Darum geht es. Nur weil in der Zukunft man Angst hat, schwach zu werden, heißt es nicht, dass die letzte Reue Heuchelei war. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn der Shaitan sagte, du bist ein Heuchler. Gestern hast du gesündigt und du tust jetzt so, als ob es dir leid tut, aber du weißt ganz genau, übermorgen sündigst du wieder. Ja, ich weiß, dass ich übermorgen wieder schwach werde. Ich will ja nicht schwach werden. Das ist ein Unterschied. Es gibt Menschen, die wollen den Rest des Lebens mit der Sünde leben. Wenn du ihn fragst, und willst du damit aufhören? Nee, ich will nicht. Das ist das Problem. Er will nicht damit aufhören. Er programmiert schon die nächsten Sünden. Aber der andere, der sagt sich, ich will nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin noch unterernährt. Ich glaube, ich werde wieder krank. Ich glaube, also es ist genauso wie jemand, ja. Also jemand wird jedes Mal krank, ja. Der bekommt wie immer eine Grippe oder eine Erkältung. Der hat ja keine Lust darauf. Aber der weiß, ich bin halt schwach. Mein Immunsystem ist schwach. Tut mir leid, ja. Ja, mach was. Ja, ich mach doch was. Ich versuche. Ich nehme meine Medikamente und so. Aber ich bin noch schwach. Das dauert bei mir noch. Ist er froh, dass er schwach ist? Nein, er ist nicht. Dass er wieder krank wird und jetzt es geht ihm wieder schlecht und er hat wieder Fieber, ist es ihm egal? Nein, es ist ihm nicht egal. Das ist also der Unterschied zwischen dem einen, der ist zufrieden mit dem Leben in Sünde, und der andere, der ist nicht zufrieden, aber er ist schwach. Möge Allah uns stärken. Also, hier nun sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer gesündigt hat und danach Wudu macht, und zwei Rak'a betet und darin Allah um Vergebung bittet, dann wird Allah ihm vergeben. Das ist ein Geschenk. Allah verspricht uns das. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam erwähnt das. Wer die zwei Rak'a betet um Reue, Salatut Tauba, hat so ein...
Ehrlich, ich wollte fragen, muss das Wudu erneuert werden dafür?
Also nach dem Hadith ja, also mit neuem Wudu. Weil er gesagt hat, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar. Also wenn ein Mann, also eine Person, ja, Mann oder Frau, eine Sünde begeht, dann Wudu macht, also sich reinigt, also Wudu macht, und dann betet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben. Und ich hatte ja erwähnt, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass ein Mann zu ihm kam und er sagte, ja Rasulallah, bitte verurteile mich, gib mir meine gerechte Strafe. Und es war Gebetszeit. Dann hat er gesagt, nach dem Gebet sprechen wir weiter. Also haben sie gebetet. Nach dem Gebet kam der Mann wieder zum Propheten alayhi salatu wassalam und er sagt, ja Rasulallah, bitte jetzt gib mir meine Strafe. Ich verurteile mich. Ich habe gesündigt. Da sagte er, er hat nicht gefragt, an-Nabi alayhi salatu wassalam. Also das ist ja das Besondere an diesem Hadith. Hat er ihm gesagt, Sekunde, was für eine Sünde war das? Groß, klein, wie oft? Das erste Mal? Das zehnte Mal? Hat er irgendeine Frage gestellt bezüglich der Sünde? Nein. Er hat ihm gesagt, hast du mit uns gebetet? Ja. Dann hat er ihm gesagt, Allah hat dir vergeben. Punkt, das war's. Das war's. Warum? Ja, wo ist die Reue? Der Mann kam und hat gesagt, bitte bestrafe mich. Wann sagt man sowas? Das sagt man doch nur, wenn man etwas bereut hat. Wenn man etwas bedauert hat. Also die Reue ist da. Er hat, ihm tut es leid, sonst würde er nicht zum Propheten alayhi salatu wassalam kommen. An-Nabi sallallahu alayhi wasallam sagte über die Frau, die Ehebruch begangen hat und es bereut hat, er sagte, sie hat eine Reue gefasst. Würde diese Reue verteilt werden über die Medinenser, würde es ausreichen. Die Reue einer Person reinigt alle Sünden. Muss man sich mal vorstellen. Einer ganzen Stadt. Das heißt also, die Tatsache, dass man sündigt, heißt nicht, dass man verloren ist, sondern dass man mit den guten Taten diese Sünden tilgen kann. Dann sagt er, das Heilmittel der Reue und der Weg zur Behandlung der Verhärtung im Beharren auf der Sünde. Wer die Krankheit nicht kennt, kann auch das Heilmittel nicht erkennen. Denn ein Heilmittel bedeutet nichts anderes, als den Ursachen der Krankheit entgegenzuwirken. Etwas wird nur durch sein Gegenteil aufgehoben. Die Ursache des Beharrens auf der Sünde besteht aus Unachtsamkeit und Begierde. Unachtsamkeit wird nur durch Wissen beseitigt und Begierde nur durch Geduld beim Abschneiden der Ursachen, die sie hervorrufen. Die Unachtsamkeit ist die Wurzel aller Sünden. Also, man beschäftigt sich nicht mit sich selbst. Man lebt einfach drauf los. Man macht keine Gedanken. Warum mache ich diese Fehler? Wo mache ich diese Fehler? Wann mache ich diese Fehler? Sondern man denkt nicht, man lebt einfach drauf los. Daher gibt es für die Reue kein Heilmittel außer einer Arznei, die aus der Süße des Wissens, dem Geschmack also des Wissens und der Bitterkeit der Geduld zusammengesetzt ist. Also dieses Elixier, um jemanden zu behandeln, besteht aus zwei Komponenten. Das Wissen ist süß. Welches Wissen? Das Wissen über Allah, über das Paradies, über die Eigenschaften Allahs, über die Religion, über die Gebote und so weiter. Dieses Wissen, das ist schön. Wenn du Al-Quran hörst, Tafsir, die Hadith des Propheten alayhi salatu wassalam, die Kommentare dazu, die Erläuterung, das ist etwas Schönes. Und An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, wem Allah Gutes will, dem gibt er Wissen über die Religion. Geduld ist aber bitter. Deswegen auch die Sabbar, was heißt Sabbar auf Deutsch? Diese Frucht. Die Frucht. Irgendwie Eloquite oder irgendwie sowas. Ja? Guck mal.
Kaktus.
Lamu-Kaktus.
Aloe Vera?
Nein, Aloe Vera nicht. Wallahi, Sabbar? Also wir nennen es Sabbar. Auf jeden Fall Quitte. Genau, aber sehr, sehr bitter. Ist eine Kugel. La, al-Hindi hada, Allah yiftah alayk. La, mo safar. Safar jal-mur. Entu indkum safar jaliyya. Murra hai. La. Das ist ja das, was Allah Nein. Das ist doch alles, ist das bitter. Das ist doch das Gleichnis, was Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ. Wie? Habt ihr jetzt alle nach Quitte gesucht? Entschuldigung, also ich habe das, Sekunde, jetzt wollen wir es wissen. لا هذا الهندي الله يفتح عليك ويبارك فيك. Das ist alles süß. Sadia. Ja. Nein. Das ist wie eine Bowling, wie diese Kugel, die beim französischen Boule. So. Ja? Und die sind sehr bitter, benutzt man nur als Arznei. Die isst man nicht. Ich weiß nicht, wie groß. Ja? Avon? Wallah madri. Auf jeden Fall. Leider dauert das jetzt ein bisschen zu lange. Auf jeden Fall. Koloquint. Allah yajzikhul khair. Da haben wir es. Siehst du? Quitte, das ist was anderes. Ja, ja gut, es war meine Schuld. Ich habe euch auf die falsche Spur gebracht. Koloquinte. Genau. Allah yibarik fik. Also, Geduld ist bitter. So wie eine Arznei bitter ist. Denn du musst ja das, was du willst, unterlassen. Und das musst du aushalten. Und deswegen ist es bitter. Er sagt nun, so wie beim Getränk Zanjabil, ja, also Ingwer, das aus der Süße des Zuckers und der Säure des Essigs gemischt wird, und durch diese Verbindung die Gelbgalle unterdrückt, also ein Mix, ja, damit. Ja. Die Ärzte dieser Krankheit sind die Gelehrten, denn es handelt sich um eine Krankheit der Herzen. Die Krankheiten der Herzen sind zahlreicher als die Krankheiten der Körper. Erstens, der Kranke weiß oft nicht einmal, dass er krank ist. Zweitens, die Folgen dieser Krankheit sind in dieser Welt nicht unmittelbar sichtbar, anders als die Krankheiten des Körpers, deren Folgen man mit eigenen Augen sieht. Ja, also er sagt, im Gegensatz zu den Krankheiten des Körpers sind die Krankheiten des Herzens gefährlicher, man sieht es nicht. Und die Folgen sind nicht unmittelbar sichtbar. Ja, wer ein krankes Herz hat, merkt es nicht sofort, sondern erst später. Was jedoch nach dem Tod geschieht, ist den Menschen verborgen. Deshalb ist die Abscheu vor den Sünden geringer, selbst wenn der Sünder ihre Schwere kennt. Daher verlässt er sich bei der Krankheit seines Herzens auf die Gnade Allahs, während er sich gleichzeitig eifrig um die Behandlung seines Körpers bemüht. Also er sagt sich, ja okay, mein Herz ist krank, Rabbi Hedini, und das war's. Wäre sein Körper krank, würde er sofort zum Arzt gehen. Aber beim Herzen, also wie Neid, Missgunst, Hochmütigkeit, Selbstgefälligkeit und so weiter, das sind alles Krankheiten des Herzens, da sagt er, okay, ich bin halt so. Aber wenn er Bandscheibenprobleme hat, ist er sofort beim Arzt. Was ist verheerender? Natürlich die Krankheit des Herzens. Denn dadurch kann es sein, dass seine guten Taten nicht angenommen werden. Dass er ein schlechtes Ende haben wird. Möge Allah uns davor bewahren. Und die Auswirkungen sind dann Yawm al-Qiyamah. Drittens, und dies ist die schwerste Krankheit, fehlt der Arzt. Denn die Ärzte sind die Gelehrten. Doch sie selbst sind in diesen Zeiten krank geworden. Subhanallah. Er sagt, der dritte Aspekt, warum die Krankheiten der Herzen schlimmer sind als die Krankheiten des Körpers, wir haben keine Ärzte. Das sagt er hier vor 1000 Jahren. Das heißt, wir haben keine Ärzte. Warum? Ja, die Ärzte selbst sind krank. Die Gelehrten sind krank. Die Gelehrten sind Menschen. Und jeder Mensch kann krank werden, möge Allah uns heilen. Nur, dass der Gelehrte eben weiß, wie man sich behandelt. Aber es heißt nicht, dass er sich behandelt. Es gibt viele Ärzte, die rauchen, oder nicht? Und die haben studiert und wissen ganz genau, was passiert, wenn man raucht. Es gibt viele Ärzte, die trinken Alkohol, oder nicht? Und die wissen ganz genau, was Alkohol ist. Und. Und trotzdem leben sie so weiter. Denn nur zu wissen reicht nicht aus. Du musst es auch umsetzen, dieses Wissen. Und genauso gilt es für das religiöse Wissen. Alle Gelehrte, also es muss jetzt kein Gelehrter sein, gilt auch für Prediger, jeder, der über den Islam redet. Bist auch du als Vater, als Mutter, wenn du mit deinen Kindern redest. Du bist auch nicht unfehlbar, du Vater, du Mutter. Also dieses Problem hat jeder. Jemand bringt jemandem etwas bei, dabei ist man selbst krank. Und es ist keine Voraussetzung, dass ich erst gesund bin, 100%, dass ich vor Krankheiten warnen darf. Nein, sonst würde ja kein Mensch mehr vor Krankheiten warnen, also vor Krankheiten des Herzens, vor Sünden. Du musst nur auch an dir selbst arbeiten, das ist die Voraussetzung. Wenn du also weißt, ich bin krank, ich habe Sünden, aber ich arbeite daran, ich bin noch nicht so weit, dann darfst du die anderen aufrufen, die Sünden zu unterlassen. Wer ist gemeint mit den Aussagen, ruft ihr denn die Menschen auf, obwohl ihr selbst es nicht tut? Oder warum sagt ihr, was ihr nicht selbst tut? Wer ist damit gemeint? Derjenige, der sich gar nicht angesprochen fühlt. Ihr müsst, ich muss nicht. Das ist derjenige, der hier getadelt wird. Aber der sagt, guck mal, ihr müsst, ich muss auch, aber ich bin leider noch nicht so weit, aber bitte, guck mal, damit Allah mir ein paar Sünden tilgt, sage ich euch, wir alle müssen Allah fürchten. Ich rufe uns alle auf zu Allah, zur Rückkehr zu Allah. Ich weiß, ich bin schwach, aber ich will ja Hasanat sammeln. Ich kann spenden, ich kann Koran lesen, ich kann aber auch Da'wah machen. Das ist auch eine Ibadah. Das heißt, wenn ich Da'wah mache, damit ich Hasanat bekomme. Ja, aber die Leute werden denken, du bist Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Dann sagst du den Leuten, ich bin nicht Abu Bakr as-Siddiq. Ja, aber du sollst nicht über deine Sünden reden. Ja, ich habe ja nicht über meine Sünden geredet. Ich habe nur gesagt, Jungs, ich bin nicht Abu Bakr as-Siddiq. Ja, aber die denken, du bist, ja, da kann ich nichts dafür. Also, dass jemand denkt heutzutage, nicht alles, worüber man redet, bedeutet, dass man es selbst auch so macht. Das hat auch Ibn al-Qayyim, rahimahullah, erwähnt, hat ich letztes Mal bei Tariq al-Hijratain erwähnt. Er sagte über As-Sabiquna bil-Khayrat, also die im Guten vorauseilen. Er sagte, möge Allah uns vergeben, dass wir über sie berichten, ohne dass wir dazu gehören. Er gehört auf jeden Fall dazu. Aber er sagt, ich bin nicht gut genug. So, jetzt kann jemand sagen, ja, aber im Endeffekt, er gehört ja dazu, also kann er darüber reden. Ausschlaggebend ist, denkt er, er gehört dazu? Nein. Also er denkt, er ist nicht so wie sie? Ja. Warum redet er dann darüber? Das ist das Ausschlaggebende. Ausschlaggebend ist, wie er sich einschätzt. Nicht wie du ihn einschätzt. Er schätzt sich ein, ich gehöre nicht zu dieser Elite. Wir sagen, er gehört dazu. Aber das ist doch nicht das Ausschlaggebende. Ausschlaggebend ist, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, Guntaksch gehört zur Elite? Nein. Das sagt er nicht nur aus Bescheidenheit. Das glaubt er wirklich. Weil er so selbstkritisch ist. Wie kann er sich erlauben, dann über die Elite zu reden? Er sagt, damit ich Hasanat sammle, weil ich über sie rede. Das ist ein Schatz und ich will daraus auch etwas haben. Also er warnt, Achtung, was jetzt kommt, das heißt nicht, dass ich das alles mache. Er hat das gemacht und mehr. Aber er sagt, guck mal, es gibt Leute, die haben viel mehr erreicht als ich und trotzdem dürfen wir über diese Menschen reden. Er sagt nun, die tödliche Krankheit ist die Liebe zum Diesseits. Sie hat viele Gelehrte überwältigt. Deshalb sind sie nicht mehr imstande, die Menschen ernsthaft zu warnen, weil sie befürchten, dass man ihnen entgegnen könnte. Warum fordert ihr die Menschen zur Heilung auf, während ihr euch selbst vergesst? Aus diesem Grund hat sich die Krankheit ausgebreitet und das Heilmittel ist nahezu verschwunden. Seht ihr? Das ist die Tücke des Shaitan. Er geht zu diesem Gelehrten, zu diesem Prediger, zu diesem Vater, zu dieser Mutter, zu diesem Lehrer, zu diesem Trainer, egal wer es ist. Du bist ein Heuchler. Okay, ich bin still. Dann geht er zum Nächsten. Du bist auch ein Heuchler. Okay, ich bin still. Dann geht er zum Nächsten. Ja, warum redest du? Du bist ein Heuchler. Okay, jetzt sind wir alle still. Was passiert jetzt? Das Schlechte verbreitet sich. Keiner ruft mehr auf. Genau das will er. Was ist die Lösung? Ich bin kein Heuchler. Aber du hast doch gesündigt. Ja, aber ich bereue es. Der Heuchler bereut es nicht. Der will ja so leben. Ich will nicht so leben. Ich will mich ja verbessern. Ich bin aber unterernährt. Ich bin krank. Ich bin schwach. Aber ich kämpfe dagegen an. Das nennst du kämpfen. Du fällst aber sehr oft runter. Ja und? Und trotzdem kann ich in der letzten Runde gewinnen, oder nicht? Die letzte Runde ist mein letzter Atemzug vor dem Tod. Und da gewinne ich. Wenn ich auf diesem Weg bleibe, Sünde, Reue, Sünde, Reue, Sünde. Also soll ich sündigen? Nein. Aber wenn du sündigst, dann immer bereuen. Round 1, Round 2, Round 3, Round 50.000 Billionen. Dann kommt dein Uppercut, Assalamu alaikum, und du gewinnst die Runde K.O. Das dauert. Es braucht Kondition. Braucht Zielstrebigkeit. Aber du wirst dein Ziel erreichen, sicher. Wenn gefragt wird, welchen Weg soll ein Prediger im Umgang mit den Menschen einschlagen, dann lautet die Antwort, dies ausführlich zu behandeln würde zu weit führen. Wir wollen daher lediglich auf die nützlichen Maßnahmen hinweisen. Sie lassen sich in vier Arten zusammenfassen. Die erste Art besteht darin, die erschreckenden Verse des edlen Koran über die Sünder sowie die diesbezüglichen Hadithe und Überlieferungen zu erwähnen und diese mit den Vorzügen der Reumütigen zu verbinden. Also, er sagt, eine Methode ist was? Dass wir warnen. Und hier ist natürlich Feingefühl wichtig. Was ist das für ein Mensch? Wie rede ich mit ihm? Du siehst ihn zum ersten Mal, da kommst du nicht und sagst, Jahannam wa bi'sa al-masir. Assalamu alaikum. Und, wie geht's? Und, was machst du so? Vielleicht redest du gar nicht über die Sünde beim ersten Mal. Wie? Ich sehe eine Sünde und rede nicht? Du willst ihn behandeln. Du musst ihn erstmal kennenlernen. Du musst erst einmal vertrauen. Also er muss dir vertrauen. Der Nabi alaihi salatu wasalam ist erst mit 40 zum Gesandten geworden. Unter anderem, damit die Mekkaner ihm vertrauen, damit er zum Vertrauenswürdigen wird. Er wurde Al-Amin genannt. Das heißt, diese Phase, das heißt nicht, du sollst jetzt 40 Jahre, die nächsten 40 Jahre, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich mache keine Dauer. Sondern das bedeutet, wenn du jemanden zum ersten Mal siehst, nicht sofort, wie kannst du nur, was machst du? Das wird die Menschen von dir abweisen. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Und wenn du hartherzig wärst, so scharf und hartherzig wärst, dann würden sie sich abwenden von dir. Das heißt also, du musst gucken, kenne ich ihn, kenne ich ihn nicht, verkraftet er mein Tadel, verkraftet er es nicht, bin ich der richtige Ansprechpartner, vielleicht ein anderer, nicht, dass ich ihn jetzt bloßstelle, aber ich suche den Moment, vielleicht kann ich indirekt in Gegenwart eines anderen über dieses Thema reden und er hört es mit, ohne bloßgestellt zu werden. Die zweite Art besteht darin, die Geschichten der Propheten alaihimussalam und der rechtschaffenen Salaf zu erzählen, sowie die Prüfungen zu erwähnen, die sie infolge bestimmter Verfehlungen trafen. Dazu gehören die Geschichte Adams alaihissalam und seine Vertreibung aus dem Paradies aufgrund seines Ungehorsams, sowie das, was Dawud, Suleiman und Yusuf widerfuhr. Allah hat diese Ereignisse im Koran nur deshalb erwähnt, damit die Menschen daraus Lehren ziehen. Also es gab Propheten, und die Propheten haben einige Fehler begangen. Wie ein Prophet begeht Fehler? Wir sagen ja, diese Isma, Unfehlbarkeit der Propheten, ist bezüglich der Übermittlung der Botschaft. Da waren sie keine Fehler. Wenn sie von Allah einen Befehl bekommen, führen sie ihn richtig aus, beziehungsweise geben sie ihn richtig weiter. Aber es mag sein, dass sie vergessen. Es mag sein, dass sie sich eine Fehleinschätzung haben. Bei Adam ist die Geschichte bekannt. Warum hat er vom Baum gegessen, obwohl Allah ihm gesagt hat, du sollst nicht essen? Einmal sagt Allah Azza wa Jal, er hat vergessen. Und zweitens sagt Allah Azza wa Jal, der Shaitan hat geschworen, ihm einen guten Ratschlag zu geben. Und Adam a.s. hat vergessen, dass er sein größter Feind ist. Der dachte sich, okay, das ist mein Feind, aber der wird doch nicht lügen und schwören dabei. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, er hat es missverstanden, er hat es vergessen. Und doch hat Allah Jalla Jalaluhu ihn aus dem Paradies vertrieben. Für alle, die denken, ich kann einfach drauf los sündigen, ohne zu bereuen. Suleiman a.s. unter anderem war das, dass er das Gebet hinaus verschoben hat. Das Asr-Gebet, bis die Sonne untergegangen ist, das war so eine Parade. Ja, und er hatte seine Pferde und so weiter, so wie eine Militärparade. Und das hat ihn so beschäftigt, bis Al-Asr eben die Zeit hinaus, er hat es vergessen. Was hat er als Sühne gemacht? Er hat sämtliche Pferde geschächtet. Jetzt, was können die armen Pferde dafür? Er hat es doch als Spende dann verteilt. Ja, also das war dann eine gute Tat. Also er hat gespendet, er hat nicht einfach so die Pferde umgebracht, Assalamu alaikum, sondern er wollte eine Spende machen. Und das hier leiten wir was ab? Mit was hast du gesündigt? Was war der Grund deiner Sünde? Pferde? Ich spende diese Pferde. Die Sünde habe ich mit dieser Sache begangen. Ich setze diese Sache für Gutes aus. Gut, du musst jetzt nicht dein Maybach spenden unbedingt, wenn du mal Maybach Musik gehört hast, ja. Ui, jetzt ist der Maybach weg. Dann lass Koran laufen im Maybach. Zum Beispiel. Oder zum Beispiel, hilf jemanden zum Arzt zu kommen, ja. Aber nicht, dass er jeden Tag sagt, ich bin krank, ja. Damit er mit dem Maybach fährt. Auf jeden Fall. Dawud alayhi salam, da war ja das Problem, als diese zwei Männer zu ihm kamen. Und gesagt hat, der eine hat 99 Schafe und ich habe ein Schaf und er hat gesagt, gib mir dein Schaf. Ja. Und was hat Dawud a.s. nicht gemacht? Er hat nicht beide Parteien sich angehört. Das war sein Fehler. Und so weiter. Das heißt also, Propheten können diese Fehler machen. Sie bereuen natürlich. Suleiman, als er gemerkt hat, das war eine Prüfung, warf er sich nieder. Adam hat bereut. Also das war Dawud, meine ich. Ne? Und Suleiman hat ja dann die Tiere geopfert. Das heißt, sie bereuen. Und das sind edle Propheten und trotzdem können sie Fehler machen. Ja, keine großen Sünden, aber wir sind schwach. Wir möge Allah uns bewahren und möge Allah uns vergeben. Zu ihrem Glück gehörte es, dass sie durch diese Prüfungen geläutert wurden. Also der Satz vorher, Allah hat diese Ereignisse im Koran nur deshalb erwähnt, damit die Menschen daraus Lehren ziehen. Zu ihrem Glück gehörte es, dass sie durch diese Prüfungen geläutert wurden. Die Unglücklichen hingegen erhalten Aufschub, damit sie ihre Sünden noch vermehren, denn die Strafe des Jenseits ist weitaus härter. Ja, was soll das heißen? Wenn ich also weiter sündige, will Allah mich umso schlimmer bestrafen? Wenn du nicht bereut hast, ja. Wenn du immer sündigst und du bereust nie, du sagst nicht, Astaghfirullah, du betest nicht nach der Sünde, machst kein Wudu, spendest nicht, du sündigst und sündigst und sündigst und sündigst und nie bereust du, ja, dann kann es wirklich sein, dass Allah Jalla wa Ala Schlimmes mit dir vorhat. Aber derjenige, der immer bereut, ganz im Gegenteil. Allah Subhanahu wa Ta'ala wandelt die Sünden um in gute Taten. Die Unglücklichen hingegen erhalten Aufschub, damit sie ihre Sünden noch vermehren, denn die Strafe des Jenseits ist weitaus härter. Deshalb sollte man denjenigen, die auf ihren Sünden beharren, diese Berichte häufig vortragen, denn sie bewegen das Herz zur Reue. Die dritte Art besteht darin, den Menschen deutlich zu machen, dass eine rasche Strafe bereits im Diesseits zu erwarten ist und dass jedes Unglück, das einen Menschen trifft, eine Folge seiner Verfehlung sein kann. Mancher Mensch nimmt die Angelegenheiten des Jenseits auf die leichte Schulter, fürchtet jedoch aus großer Unwissenheit die Strafe im Diesseits weit mehr. Gut, es gibt verschiedene Menschen. Wenn du sagst, guck mal, die Sünde hat einen Einfluss auf dein Leben. Ach echt? Sagst du ihm, die Sünde, Yawm al-Qiyam, ja gut, Rabbi Ghafur Rahim. Und ja, da sagt er, ich habe noch Zeit, mach dann noch Hajj und Umrah und ich werde noch 50 Brunnen bauen. Wer sagt dir, dass du so lange lebst? Aber einige werden aufgeweckt, wenn sie sagen, guck mal, in der Dunya schon bekommst du die Quittung. In einem Hadith heißt es, wahrlich, der Diener wird aufgrund einer Sünde, die er begeht, seiner Versorgung beraubt. Und Al-Fudayl ibn Iyad sagte, wenn ich Allah ungehorsam bin, erkenne ich dies am Verhalten meines Esels und meines Dieners. Also im Transportmittel und auf der Arbeit. Das läuft nicht. Heutzutage bei uns, immer wenn das Auto nicht mehr läuft, oh, das war Ein. Ja, Nazar. Ja, die haben mich genazart, die Leute. Ja, ich mache ja keine Sünden, es ist nie wegen der Sünde. Immer die anderen sind schuld. Natürlich, leider gibt es diesen bösen Blick, Leute, die Neid haben. Aber es heißt ja nicht, dass das immer der Grund ist, sondern manchmal baust du den Unfall wegen einer Sünde. Aber selbst dann will Allah mit dir Gutes. Selbst dann, wenn dir was passiert ist, wegen der Sünde, war das eine Wiederbelebungsmaßnahme. Noch einmal, wenn man nicht bereut hat, weil manchmal vergisst man eine Sünde, man hat sie nicht bereut, nicht also absichtlich, ich habe sie vergessen. Ich wollte bereuen, subhanallah, ich war abgelenkt nach der Sünde, ich habe noch nicht Astaghfirullah gesagt, zack, passiert was. Aber wer die Sünde bereut, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, At-ta'ibu min al-dhanbi kaman la dhanba lah. Derjenige, der eine Sünde bereut, ist so wie jemand, der nicht gesündigt hat. Subhanallah. Du hast bereut, Astaghfirullah, ya Rabbi. Ja Rabbi, ich hätte mir gewünscht, ich hätte es nicht getan. Ich will es auch nicht mehr tun. Noch einmal, immer im Hinterkopf, das heißt nicht, es hat nicht Spaß gemacht oder ich denke, das wird sowieso nicht. Nee, diese Befürchtung hat nichts mit der Reue zu tun. Das sind zwei Paar Stiefel. Aber ja, Rabbi, es tut mir leid. Ich würde gerne ein Leben leben wie Abu Bakr as-Siddiq. Wallah, das wäre das Allerschönste auf dieser Welt. Oder nicht? Wer wünscht sich nicht so ein Leben? Wie Umar radiallahu an, wie Uthman, Ali, wie die großen Gelehrten. Aber leider sind wir nicht so. Möge Allah uns vergeben und uns erziehen. Wenn du die Sünde bereut hast, da ist gar keine Sünde mehr da. Also kommt auch diese Strafe nicht. Warum soll Allah dich bestrafen, wenn keine Sünde da ist? Deswegen sage ich ja, du sollst nach der Sünde sofort um Vergebung bitten, damit diese Strafe gar nicht erst kommt. Nach der Sünde Gutes tun. Astaghfirullah, Bismillah, irgendein Koran lesen, ist egal was, mach etwas Gutes. Und Abu Sulaiman al-Darani sagte, ein nächtlicher Samenerguss ist eine Strafe und niemand versäumt ein Gebet, außer aufgrund einer Sünde, die er begangen hat. Also er sagt, wenn du eben nachts einen Samenerguss hattest und du hast eben ein Gebet deswegen verpasst, wobei das ja nicht haram ist, also das Gebet deswegen verpasst haben. Also subhanallah, du hast geschlafen, das war ein Traum. Du kannst ja nichts dafür. So, aber jetzt musst du erst duschen gehen und früher war ja nicht, ich gehe in die Dusche. Früher, okay, wo finde ich jetzt Wasser? Hier, kein Wasser mehr. Okay, ich muss zum Brunnen gehen, ja, ein paar Kilometer laufen, Wasser holen, ich muss es warm machen und so weiter und so fort, damit ich dusche. Ja, da ist Subh schon vorbei. Er sagt, der Grund dafür, dass Allah Azza wa Jal das zugelassen hat, ist, weil du gesündigt hast. Das ist natürlich eine sehr, sehr feine, also sehr sensible Abrechnung. Weil noch einmal, ich kann ja nichts dafür. Es ist auch keine Sünde an sich. Aber sie waren so sensibel, was die Ibadah angeht. Ich kann gerade nicht Subh beten. Da muss was passiert sein. Kann ja nicht sein. Da muss irgendwas geschehen sein. Er sagt, genau, und Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Gläubige eine Sünde begeht, entsteht ein schwarzer Fleck auf seinem Herzen. Bereut er jedoch, lässt von der Sünde ab und bittet Allah um Vergebung, wird sein Herz wieder gereinigt. Das ist der Rost, den Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch erwähnt hat. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Keineswegs, vielmehr hat das, was sie zu erwerben pflegten, ihre Herzen mit Rost überzogen. Ja, das heißt, Sünde, Rost ist entstanden. Tauba, du hast den Rost entfernt. Sünde, wieder verrostet. Tauba, Rost ist weg. Und Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte, die gute Tat ist ein Licht im Herzen und eine Kraft im Körper. Die Sünde hingegen ist Finsternis im Herzen und Schwäche im Körper. Die vierte Art besteht darin, die Strafen zu erwähnen, die für einzelne Sünden überliefert wurden, wie beim Genuss von Alkohol, Sinne, Tötung, Hochmut, Neid und üble Nachrede. Der Prediger sollte wie ein Arzt sein, der die Krankheit kennt und weiß, wie das Heilmittel anzuwenden ist. Ja, und das ist eben die Kunst. Du kannst mit den Leuten nicht immer gleich reden. Bei dem einen weißt du, du hast mit ihm schon sehr oft geredet, er ist immer noch leichtfertig, okay, der braucht eine stärkere Dosis. Ja, du hast gesagt, guck mal, das Paradies und wenn wir beten und was uns alles erwartet und Allah ist so liebevoll. Okay, hat nur nicht angeschlagen. Okay, jetzt müssen wir die Dosis etwas erhöhen. Und wenn ich bete, das Erste, worüber man gefragt wird, ja, und wenn es nicht gut ist, dann alles andere nicht gut und Jahannam. Schaut euch immer an die Reihenfolge von Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Erinnerung an die Gaben Allahs. Das Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. erste Methode bei der Da'wah, erinnere, was du hast. Allah hat dir das gegeben und das gegeben und das gegeben. Bei einigen reicht das schon. Einige sagen sich, ja, okay, aber ist auch vorbei bei mir. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ist nicht auch vorbei. Allah ist der Allgnädige. Bei einigen, ja, aber ich bin so schwach. Malik Yawmiddin. Achtung, es gibt einen Tag der Abrechnung. Also, erst einmal über die Liebe Allahs reden, dann über die Hoffnung auf Vergebung reden und Gnade, dann über die Strafe reden, über die Furcht vor Allah. Das ist die Reihenfolge. Erst Allah, die Herzen an Allah binden, durch die Vergegenwärtigung der Gaben. Zweitens, hoffen lassen. Nee, es wird was. Ja. Einige sagen, ja, ihr redet nur über Rahma und Rahma und Rahma. Erstens, wir reden nicht nur über Rahma, aber Allah hat Rahma vor der Strafe oder vor der Abrechnung genannt. Das heißt also, er hat, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja im heiligen Hadith, meine Gnade hat meinen Zorn überwältigt. Das heißt nicht, dass wir nie über den Zorn Allahs reden, das ist falsch, ja. Dass wir nur über die Barmherzigkeit reden, als ob es keinen Zorn gibt, das ist falsch. Aber dass wir zuerst oder sehr oft über die Gnade Allahs reden, das ist nicht falsch. Das macht ja Allah selbst. Jalla Jalaluhu. Er hat den Namen Ar-Rahman und Ar-Rahim und Al-Afu und Al-Ghafur und so weiter. Sehr, sehr viele Namen, was die Gnade Allahs angeht. Natürlich hat er auch den Namen Al-Qahhar, Al-Jabbar, auch natürlich, also der Bezwinger, der Unterdrücker, ja, also seine Feinde werden besiegt, das auch. Aber sicherlich sind die Namen wie Al-Wadud, Al-Latif, ja, also der Liebevolle, der Feinfühlige, Jalla Jalaluhu, viel mehr. Also er sagt, so fragte ein Mann den Propheten, alayhi salatu wassalam, gib mir einen Rat. Er sagte, werde nicht zornig, reg dich nicht auf. Ein anderer sagte, gib mir einen Rat, da sagte er, halte dich von der Hoffnung auf das fern, was sich in den Händen der Menschen befindet. Also geh nicht immer so sehr nach den Dingen, die bei den Menschen sind. Ja? Erniedrige dich nicht. Offenbar erkannte der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim ersten Anzeichen eines aufbrausenden Wesens, und beim zweiten Anzeichen von Begierde nach dem Besitz anderer. Du bist der Arzt. Zwei Patienten kommen und sagen, ich habe Kopfschmerzen. Sagt er dann immer, okay, Ibuprofen, und das war's. Sondern der eine hat Kopfschmerzen, der hat keinen Kaffee getrunken. Der andere hat Kopfschmerzen, der ist gegen Lawalen die Wand. Also ist die Behandlung auch unterschiedlich. Dem einen sagt er, geh Espresso trinken, dem anderen sagt er, leg dich kurz hin, ja, schlaf mal ein bisschen. Ich bin kein Arzt, ja, also nicht, dass ihr meine Tipps jetzt ja, umsetzt, ja, bitte, ja. Auf jeden Fall, und mögen mir die Ärzte vergeben. Auf jeden Fall, aber was sicher ist, dass das gleiche Krankheitsbild nicht bedeutet, also dass die Symptome meine ich, die Symptome nicht bedeutet, dass es ein und dieselbe Krankheit ist. Und das bedeutet also, dass nicht ein und dieselbe Behandlung ist. Und so muss der Mensch mit den anderen umgehen. Jeder, der eine Sohn ist nicht wie beim anderen Sohn. Nicht wie bei der einen Tochter, wie bei der anderen. Nicht wie beim einen Nachbar, wie beim anderen. Nicht wie bei einem Mitarbeiter, bei dem anderen. Jeder muss so behandelt werden, wie er es braucht. Das bisher erwähnte ist die Behandlung der Unachtsamkeit. Es bleibt jedoch noch die Behandlung der Begierde. Der Weg zu ihrer Behandlung wurde bereits im Buch über die Erziehung der Seele erläutert. Dabei ist Geduld unerlässlich. Die Krankheit des Menschen dauert nur deshalb so lange an, weil er immer wieder zu dem greift, was ihm schadet. Dazu treiben ihn entweder seine starke Begierde oder seine Unachtsamkeit gegenüber dem Schaden. Deshalb ist es notwendig, die Bitterkeit der Geduld auf sich zu nehmen. Ebenso wird die Begierde nach den Sünden behandelt. Wenn beispielsweise ein junger Mensch von seiner Begierde überwältigt wird und seine Augen, sein Herz und seine Glieder nicht mehr von dem Streben nach ihr bewahren kann, dann sollte er sich die Drohungen vor Augen führen, die im Buche Allahs und in der Sunna seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurden. Wenn seine Furcht stärker wird, entfernt er sich von den Ursachen, die seine Begierde entfachen. Was die Begierde von außen entfacht, ist die Anwesenheit dessen, wonach man verlangt, und der Blick darauf. Das Heilmittel dagegen sind Hunger und anhaltendes Fasten. All dies lässt sich jedoch nur mit Geduld verwirklichen. Geduld entsteht nur aus Furcht. Furcht entsteht nur aus Wissen. Wissen wiederum entsteht nur aus Einsicht. Deshalb beginnt der Weg damit, die Zusammenkünfte des Dhikr zu besuchen, also solche Vorträge, und mit einem Herzen zuzuhören, das frei von Ablenkungen ist. Anschließend denkt man über das Gehörte nach. Dadurch erwacht die Furcht, die Geduld fällt leichter und die Beweggründe, das Heilmittel zu suchen, werden gestärkt. Hinter all dem steht schließlich der Erfolg, den Allah den Erhabenen gewährt. Wenn gefragt wird, warum begeht der Mensch eine Sünde, obwohl er weiß, wie schlimm ihre Folgen sind, dann gibt es darauf mehrere Antworten. Eine davon ist, dass die angedrohte Strafe nicht unmittelbar gegenwärtig ist. Die angedrohte Strafe im Grab, möge Allah uns bewahren, in Jahannam, möge Allah uns bewahren, ist noch ein bisschen weit entfernt, obwohl man sofort sterben könnte. Aber der Mann hat, Mann, aber auch Frau, die Menschen haben immer diese Erwartung, es geht noch weiter. Eine weitere Ursache besteht darin, dass der Gläubige, wenn er eine Sünde begeht, zwangsläufig die Absicht fasst, später zu bereuen. Ihm wurde versprochen, dass die Reue das wieder gut macht, was er getan hat. Doch langes Hoffen und Aufschieben gehört zur menschlichen Natur. Deshalb verschiebt er die Reue immer weiter, weil er darauf vertraut, später bereuen zu können, wagt er sich an die Sünde. Eine weitere Ursache ist, dass er auf die Vergebung Allahs hofft. Die Behandlung dieser Ursachen besteht darin, dass der Mensch sich bewusst macht, dass alles Kommende nahe ist. Wer die Reue aufschiebt, baut seine Hoffnung auf etwas, das nicht in seiner Hand liegt, nämlich darauf, weiterzuleben. Vielleicht lebt er jedoch gar nicht mehr. Und selbst wenn er weiterlebt, ist es gut möglich, dass er morgen nicht mehr die Kraft besitzt, die Sünde aufzugeben, obwohl er heute noch dazu imstande wäre. Hat ihn denn heute etwas anderes gehindert, also zu bereuen, als die Übermacht seiner Begierde? Und wird diese Begierde ihn morgen etwa verlassen? Im Gegenteil, durch die Gewohnheit wird sie noch stärker. Gerade daran sind diejenigen zugrunde gegangen, die die Reue immer wieder aufschieben. Sie glauben fälschlicherweise, zwischen zwei gleichen Situationen bestehe ein Unterschied. Also die Sünde heute und die Sünde morgen. Wenn du heute nicht bereust, wirst du morgen auch nicht bereuen. Außer Allah begnadigt dich. Das Gleichnis desjenigen, der die Reue aufschiebt, gleicht dem eines Mannes, der einen Baum fällen muss. Er sieht, dass der Baum bereits stark verwurzelt ist und nur mit großer Mühe gefällt werden kann. Da sagt er sich, ich verschiebe es um ein Jahr und komme dann darauf zurück. Er weiß jedoch nicht, dass der Baum mit jedem Tag tiefere Wurzeln schlägt, während er selbst mit zunehmendem Alter schwächer wird. Wie erstaunlich ist es, dass er schon in seiner Kraft nicht imstande war, den Baum zu überwinden, obwohl dieser noch vergleichsweise schwach war. Wie kann er dann erwarten, ihn später zu besiegen, wenn er selbst schwächer und der Baum stärker geworden ist? Was schließlich die Hoffnung auf die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala betrifft, so ist seine Vergebung zweifellos möglich. Dennoch ist der Mensch verpflichtet, die notwendigen Mittel zu ergreifen, und besonnen zu handeln. Sein Zustand gleicht dem eines Mannes, der sein gesamtes Vermögen ausgibt und sich selbst sowie seine Familie mittellos zurücklässt. Anschließend hofft er darauf, dass Allah ihm einen verborgenen Schatz in einer Ruine finden lässt. Das ist zwar möglich, doch jeder würde einen solchen Menschen als töricht bezeichnen. Und Allah, der Erhabene, weiß es am besten. Das ist Ende des Kapitels über die Reue. Also Fazit lautet, möge Allah uns vor Sünden bewahren. Wenn wir sündigen, müssen wir sofort um Vergebung bitten. Sofort danach Gutes tun. Parallel dazu Iman stärken, sich therapieren lassen durch Wissensaneignung, durch guten Umfeld, durch mehr Ibadah. Einen hundertprozentigen Schutz vor Sünden hat keiner von uns. Jeder Sohn Adams wird sündigen. Heißt nicht, dass jeder Sohn Adams die gewaltigen Sünden machen muss. Kann aber passieren und deswegen nie aufgeben, dass es besser wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erziehen, möge Allah unseren Glauben stärken, möge Allah unsere Sünden umwandeln in gute Taten, möge Allah uns nicht mit einer Sünde sterben lassen. Möge Allah azza wa jall uns mit einer guten Tat sterben lassen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.